Also bei der Gelegenheit, das Ding aus dem tiefsten Keller zu holen, darüber kann man tatsächlich diskutieren. Und also.
Ja, aber ich finde eben genau das ist ja das für mich gewesen, wo ich gesagt habe, ja, lasst uns doch diskutieren, denn das ist ja auch die Narrative über Türken, die ja doch durchaus immer ein bisschen unterschwellig und latent, aber am Ende des Tages ist sie da. Und dass man auch irgendwo sagt, das ist unsere Narrative. Wir haben jetzt nicht den Anspruch, dass das die Wahrheit ist, sonst müssten wir erstmal nachweisen, dass alle Türken Ziegen ficken, ja, um das irgendwie als Wahrheitsgehalt verkaufen zu können. Aber man kann durchaus sagen, das ist unsere Narrative über Türken, ja. Das ist so. Und Böhmermann hat das wunderbar gezeigt, unter anderem. Natürlich nicht ausschließlich, aber unter anderem.
Also ich fand jetzt, bei Böhmermann würde natürlich jederzeit verteidigen, dass er das natürlich machen können muss und natürlich nicht bestraft werden darf. Ich fand es einfach unglaublich schlecht, weil es war meiner Meinung nach einfach keine Satire, weil es waren einfach Beschimpfungen aneinandergereiht, die überhaupt keine zweite Ebene haben. Hm. Also zum Beispiel bei überblühenden Landschaften kann man auch ja völlig schlecht und falsch finden, aber das ist zumindest der Versuch, ja irgendwelchen Begriffen auch eine doppelte Bedeutung oder irgendwas zu geben. Aber einfach nur Ziegenficker, Knoblauchfresser, alles Mögliche aneinander zu reihen, Schimpfwörter, ja. Also für mich keine Satire, weil das ist einfach, das könnte ich theoretisch zu jedem Politiker dauernd irgendwelche Beleidigungen ausstoßen und dann sagen, das ist Satire. Also
ich glaube, das ist vielleicht eine Parallele zu dieser Titelseite. Ob ich die jetzt lustig finde, dahingestellt, das Bewundernswert oder das, was mich vielleicht ein bisschen mitreißt, ist die Chuzpe, an einem solchen Tag sowas zu machen. Und das war bei Böhmermann ähnlich, das Gedicht ist unterste Schublade. Ich glaube auch, dass es türkischstämmige Deutsche, oder ich weiß, dass es türkischstämmige Deutsche verletzt hat. Ich bin auch nicht sicher, ob Erdogan nicht klammheimlich sagt, super, das mobilisiert meine Leute in Deutschland, wenn ich für alle mitbeleidigt werde mit wirklich dem untersten Klischee. Das scheint ja auch funktioniert zu haben. Und bei der, also erstens, ich glaube, wir haben zwischen Witz und Satire und Ironie in dem Fall Böhmermann, auch Varoufakis, die Wiederauferstehung eines urdeutschen Satireformats, das ist die Eulenspiegelei. Und der Eulenspiegel war extrem unbeliebt am Ende, als er allen die Schuhe durchschnitten hatte. Und das war ja mehr Performancekunst als das, was wir heute als Satire verstehen. Was zusammengefasst, was ich daran lustig finden kann, ist mehr das Performative, den Akt, sich das zu trauen, das jetzt auch noch zu machen. Auch ein Titanic-Titel, wo der Papst inkontinent ist, ja. Es muss immer alles unterm Gürtel ab. Finde ich nicht lustig. Ich kann aber den Akt, das dann doch zu machen, der Autorität, also die Faust zu zeigen, da finde ich nur eben die katholische Kirche inzwischen wirklich einen billigen Gegner, also das Kirmes. Ne? Das ist auch eine Gefahr, vielleicht auch noch ein Antwortversuch auf Ihre Frage von eben. Es gibt welche, die reagieren immer. Das ist so katholische Kirche, das sind durchaus auch Feministinnen, das sind bestimmte Lager in der Gesellschaft, die wehrhaft sind und wo mich Satire schnell langweilt, weil ich denke, naja, das ist jetzt Boxbude. Ne, wenn du auf die draufhaust, weißt du kriegst immer eine Reaktion ganz günstig. Und es ist natürlich die wahre oder die anbetungswürdigere Kunst von Satire ist, wirklich oben zu treffen. Und nicht einfach dieses kleine Ensemble von denen, die es immer abkriegen.
Mich würde ja interessieren, hat sich eigentlich was verändert? Also Sie haben ja vorhin gesagt, das wird dann vielleicht nicht gesendet. Oder bei Böhmermann, der hat wahnsinnig auch Ärger bekommen mit dem Sender, mit seinem Sender. Ist die Satire in den Medien noch frei? Oder was sagen Sie vielleicht? Also haben Sie auch sowas, Sie geben eine Illustration ab, einen Cartoon und die sagen, stopp, das
Anzeigenumfeld,
Herausgeber.
Ich spreche mal im Hinblick auf Cartoon und Zeitung. Da habe ich das Gefühl, es wird nicht allzu viel gewagt, außer vielleicht von Titanic oder jetzt Charlie Hebdo. Und ich würde denken, man könnte die Pressefreiheit da weiter austesten oder nutzen. Sie wird zu wenig genutzt. Die Zeitungen sind da sehr vorsichtig. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, jetzt erst in den letzten Jahren, haben Angst vor Abonnentenschwund. Und das ist im Grunde so eine Art ökonomische Zensur, würde ich sagen. Yeah. Ja, also ich würde mir mehr Mut wünschen. Also Taz ist vielleicht so ein bisschen die Ausnahme. Die haben ja sogar eine eigene Satire-Seite. Das gibt es ja sonst
nicht. Sie meinen die Wahrheit?
Ja.
Die quasi für mich, ich begreife die als extraterrestrisches Gebiet innerhalb der Taz. Die ist völlig frei dort. Ja. Also ja.
Ist ungewöhnlich.
Aber ist Ihnen das schon passiert, dass Sie was abgeliefert haben, vielleicht auch sogar zu dem Thema bestellt und die gesagt haben, nee, also sorry.
Ja, dadurch, dass ich freiberuflich bin und das ist zunehmend so üblich bei Cartoonisten, machen wir Vorschläge. Also man muss uns noch nicht mal begründen, warum was nicht gedruckt wird. Also ich kann mir dann meine Schlüsse ziehen, aber mir muss niemand erklären, warum es nicht genommen wird. Und ja, es ist theoretisch viel möglich, aber es wird nicht viel gewagt.
Sie würden sich da mehr wünschen.
Ich würde mir mehr wünschen.
Du wolltest was sagen?
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja natürlich ehrlich gesagt jetzt bei Texten ja auch so. Also ich meine, manche werden genommen, manche nicht. Ne? Also das ist jetzt gilt für alle. Also die Entscheidung muss ja natürlich eine Zeitung immer haben können, ob sie jetzt was gut findet oder nicht. Aber also.
Okay. Ja. Also ich habe das Gefühl, bei Texten ist manchmal noch mehr. Das Problem ist, dass Cartoons oft eingeschätzt werden von Leuten, die viel über Politik wissen, aber nicht unbedingt über Cartoons viel wissen. Ja, und das fehlt mir so ein bisschen auch, die Kompetenz, Cartoons einschätzen zu können.
Herr Küppersbusch, unser Chefredakteur Georg Löwisch hat mal gesagt, ein Witz, der von so vielen falsch verstanden wird, ist schlecht. Das bezog sich auf dieses. Was entgegnen Sie darauf? Also ist es sozusagen eine Frage der Mehrheiten?
Oh nee, dann kommen wir in die Hölle. So. Dann, das ist ja also der typische Ton von Gegenwitze-Beschwerdeführern, zum Beispiel bei öffentlich-rechtlichen Sendern, die habe ich kennengelernt, ist die Gleichsetzung des Ich mit dem Wir. Wir sind beleidigt. Kriegst du eine Postkarte, wo drauf steht, wir sind beleidigt. Und zwar ungefähr das komplette Christentum. Und ich glaube schon, dass es so ist, dass man das nur im Ich-Modus verhandeln kann. Und das selbst, also das, was der Kollege Chefredakteur da versucht, das ist vielleicht entspricht seinem Posteingang. Beim Fernsehen sagt man, von 10 Leuten, die sich freuen, schreibt maximal einer. Von 10 Leuten, die sich ärgern, schreiben 5. Also auch das musst du wieder zu gewichten versuchen. Also so pauschal kann ich das nicht unterschreiben.
Eine erfolgreiche und vielleicht auch mehrheitsfähige Darstellungsform politischer Satire ist ja die Politikverachtung oder die Politikerverachtung. In der Heute-Show werden Sachverhalte zu 1-Minuten-Clips zusammengeschnurrt irgendwie, wo Leute irgendwie ein bisschen doof dastehen. Oder Thilo Jung stellt mit seinen Supercuts-Sprecherinnen hier in der BBK bloß. Warum ist sowas witzig? Also warum funktioniert das?
Also es bedient einen Boxbudenreflex. Das ist ein wesentlicher Bestandteil nicht nur der satirischen, sondern auch der allgemeinen politischen Berichterstattung, dass ein Teil des Rückenmarks auch eine politische Diskussion, eine Elefantenrunde, aber eben auch eine satirische Auseinandersetzung guckt mit unter der Generalfrage, mal gucken, wer heute auf die Fresse kriegt. Da muss man auf der anderen Seite sehen, auch die Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens sind solche russischen Matjoschkas. Also das ist eine riesengroße Außenpuppe, wo du sagst, die ist so groß, da kann ich überall mit Wut enthemmt und ohne Skrupel draufschlagen. Das spürt die nicht mal. Und da drin sitzt dann Kohl, gutes Beispiel, ein unglaublich empfindlicher Mensch. Der ist so empfindlich wie Sie und ich. Und auf der Ebene hat der auch natürlich ein Recht zu sagen, jetzt ist aber mal drunter, jetzt ist aber bitte nicht am offenen Sarg oder so. Und das ist, glaube ich, auch schwer vermittelbar, wenn man nicht beide Seiten mal erlebt hat.
Ich wollte mal fragen, könnten Sie vielleicht auch mal eine andere, wir haben allerlei vorbereitet, Sie können gerne da so ein bisschen drin rum, das ist auch so ein sehr, sehr ein älterer Taz-Titel zum Beispiel, Sie können auch von Frau Wurst da noch was einblenden, wenn Sie möchten, also.
Den versteht man heute ja kaum noch, das muss man glaube ich erst erklären.
Das war, als er bei Bayern geschafft wurde.
Stimmt.
Als Klinsmann Bayern-Trainer war und vereinsintern schon total abgesägt wurde, kritisiert wurde, also auch öffentlich ständig in Frage gestellt wurde. Und das war tatsächlich kurz vor Ostern. Also das Spiel war Samstag, glaube ich, das letzte, was er dann auch als Trainer hatte. Zeichnete sich schon ab, dass er demnächst entlassen wird. Und ich glaube, das war die Ostersamstagsausgabe dann eben. Und ist eben die Anspielung auf Monty Python. Und das Problem war da, dass auch da, das ist natürlich etwas bei Bayern nicht so gut ankam, die dann auch sogar geklagt haben. Also ich weiß nicht mehr, ob Klinsmann persönlich geklagt hat, aber die Bayern, also jedenfalls, was aber abgelehnt wurde, also da, beziehungsweise die haben verloren. Also da haben wir gewonnen, weil gesagt wurde, das ist vertretbar. Satire eben.
Ja.
Soll ich mal weiter?
Ja, mach mal.
Frau Beider, einer Ihrer vielen Fachgebiete, wo wir gerade beim Klagen sind und Anzeigen, es gibt kaum was bei der Taz, wo sich mehr Leserinnen beschweren, als wenn die deutsche Mehrheitsgesellschaft als Kartoffeln bezeichnet wird. War letztens wieder so ein Fall. Mein Postfach, ich bin leider zuständiger Ressortleiter, quillt über.
Ja.
Warum kränkt das so viele?
Weil also ja das Wort Kartoffeln oder wie?
Ja, das Wort Kartoffeln.
Naja, das Wort Kartoffeln ist ja ähnlich wie das Wort Kanackes. Das ist einfach eine Abwertung. Ne? Also es wird ja nicht gesagt irgendwie, oh Kartoffel, okay, was für eine hübsche Kartoffel. So, man sagt es ja schon in diesem, ne, also Kartoffeln. Und das ist einfach das Pendant zu Kanacke. Und es soll ja auch kränken. Also es ist ja nicht gedacht, um zu liebkosen. Und das merkt natürlich derjenige, der als Kartoffel in dieser Identität nun mal feststeckt, ob er will oder nicht. Darauf wird dann reagiert. Das ist aber ähnlich wie bei Dönermorde. Ich fand des Todes beleidigt über Dönermorde. Rege ich mich heute noch auch noch. In 10 Jahren werdet ihr das von mir hören. Dönermorde, das geht gar nicht. Aber das ist eben, und das merke ich auch immer wieder, ich wurde jetzt gefragt zu der Sache mit Anne Frank und dem DB-Zug,
ja.
Ob das cool ist. Und da ist mir aufgefallen, dass auch, also es fehlt mir durchaus auch an bestimmten Stellen in einer Identifikation, in der ich nicht stecke, wie zum Beispiel der jüdischen Identifikation, oft an Sensibilität oder Feingefühl. Das ist ganz interessant, das zu sehen, dass es für mich erstmal okay war und als ich drüber nachgedacht habe, war ich so, ja, eigentlich ist es, aber eigentlich müsste man doch diejenigen fragen, um die es geht. Und ich glaube, das ist auch etwas, was Satire meiner Meinung nach, wo es da eben diesen Raum gibt, dass zu kommunizieren mit dem, um den es geht. Also warum wurde die jüdische Gemeinde denn nicht gefragt, wie sie das findet? Also
bei was jetzt?
Der Zug, der Anne Frank genannt werden soll, von der Deutschen Bahn. Ah. Haben Sie es mitgekriegt?
Ja.
Zuggeschichte. Genau, da wurde ich jetzt letztens gefragt. Also es ist schon eine Frage von Kommunikation und auch Kommunikation mit dem anderen. Wenn ich ganz klar Kartoffel sage, ist es eine Abwertung und die ist auch so gemeint. So, jetzt denkt mal drüber nach. Warum? Wir haben übrigens ein neues Wort, wir nennen euch jetzt Weiße, das ist noch geiler irgendwie zurzeit.
Okay, das kommt jetzt.
Die Progression, das kommt jetzt. Wenn ihr vorbereitet seid, dann habt ihr die neuesten Infos.
Ich möchte weiter Kartoffel sein.
Ich nicht.
Aber
ich habe mir jetzt schon diese Frage, muss ich jetzt stellen. Was ist der Unterschied zum Beispiel zu Spaghetti? Also ich meine, das ist doch...
Spaghetti italienisch, eindeutig.
Ja. Ich komme damit gar nicht klar.
Ja, es ist sehr interessant, weil wir leben ja schon in hierarchisierten rassistischen Kulturen und dass uns das immer wieder wundert mich dann auch irgendwie. Mhm. Ne? Es gibt einfach eine Hierarchie. Also wenn der Ami Todesstrafe schreit und Todes, was er ja auch hat, dann ist das jetzt alles nicht so schlimm. Es ist halt der Ami. Ne? Der steht aber auch oben in der Nahrungskette. Mhm. Wenn das dann so ein Erdogan sagt, da dreht man völlig durch, wie und hier und finsteres Mittelalter. Also wir sind einfach in so einer hierarchisierten Rassenkultur. Und das merkt man dann immer daran, wer wo steht, wer beleidigen darf und wer beleidigt werden darf und bei wem das halt nicht so schlimm ist.
Auch da wieder merkt man immer, es ist sehr unterschiedlich, mich stört es überhaupt nicht mit den Kartoffeln. Und ich finde, dass es tatsächlich so ist, dass eine Mehrheitsgesellschaft mehr aushalten muss als Minderheiten. Das finde ich auch okay. Und es ist jetzt auch schon oft darauf hingewiesen worden, dass Kartoffel ja großen Migrationshintergrund hat und überhaupt kein deutsche Gemüse ist, sondern eingewandert ist. Also insofern ist
das eben. Du möchtest lieber die Steckrübe genannt
werden, oder? Ja, ich weiß gar nicht, was eine urdeutsche Pflanze ist, aber.
Winkel, du.
Ja, meinetwegen, du Bierfass oder was weiß ich. Aber,
ja, deshalb gehen wir auch über zu Weiß, damit wir da noch ein bisschen mehr Spielraum haben.
Okay. Aber wie viele Anzeigen wegen vermeintlicher Volksverhetzung haben Sie denn schon bekommen?
Gar keine.
Was?
Nö.
Oh,
die trauen sich nicht. Also Erdogan hätte mich wahrscheinlich angezeigt, aber da bleibe ich ja in weiter Distanz zu.
Jetzt mal sozusagen an die Ohren. Sind wir denn in Deutschland besonders wehleidig, wenn es um Satire geht? Ich habe das Gefühl, dass jeder britische Fußball-Fernsehreporter mehr drauf hat als die Heute-Show und trotzdem sich noch Politiker über diese doch relativ harmlosen Satire-Sendungen beschweren und bei den Rundfunkräten dann auf der Matte stehen und was weiß ich was. Woher kommt, sind wir besonders wehleidig in Deutschland?
Ja. Und besonders schüchtern. Also bei Charlie Hebdo und den schrecklichen Morden da, muss die Titanic lauter Interviews geben, muss eine eigene Pressekonferenz einrichten. Und ich fragte mich, wieso eigentlich? Das letzte Mal, dass es bei euch geknallt hat, war, als jemand enthüllt hat, dass man bei Wetten das betrügen kann. Das war in den 80ern. Also was setzt euch mit Charlie Hebdo gleich? Was hat diese Zeitschrift für einen gesellschaftlichen Wumms bis hin halt zu dieser Katastrophe? Und welche absurden Debatten führen wir da? Die Titanic handelt zur Hälfte davon, dass die eine Hälfte der Satirikerklasse der anderen Hälfte der Satirikerklasse Noten gibt. Also dass die untereinander hier schreien, das war aber nicht lustig und mein Humor ist aber noch höherwertiger als dein Humor. Das interessiert keine Sau draußen. Also da ist deutsches Schubladendenken so, wir machen gerne noch 4 Fußnoten zu einer Pointe, die wir gemacht haben. Der gesellschaftliche Wumms, wie gesagt, die Eulenspiegeleien von Böhmermann, dahinter wird's dunkel. Die Daily Show, die das Ursprungsformat auch der Heute-Show ist, existierte seit 2002, 2003, glaube ich, in den USA. Und diese Sendung lief trichterförmig zu mit allen formalen Experimenten, die man mehr oder Elementen, die man mehr oder minder aus der Heute-Show kennt. Am Ende auf ein hartes politisches Interview. Da saßen Madeleine Albright, da saßen alle. Und in Deutschland sagten alle Fernsehentscheider, ich gucke ja nur nach Feierabend über MSNBC, damals war das noch nicht über das Internet distribuiert, so gucke ich ja nur die Daily Show. Und dann sagten wir Produktionsfirmen alle, ja geil, machen wir euch. Also es gibt ja auch in Deutschland genug gute Leute. Nee, also für unser Publikum ist das zu spitz. Und dann ist es 2004 für ProSieben pilotiert worden und 2006 für Sat.1. Und irgendwann hat das ZDF die Cleverness besessen. Das, was richtig Schmerzen macht, dass diese ganze Satire am Ende auf eine harte Auseinandersetzung mit dem real existierenden Politiker zuläuft. Wenn wir das abschneiden, so, und das ist die Heute-Show. Und in der Heute-Show sitzen Leute rum, die auch bei RTL in eine Quizshow eingeladen würden. Da gibt es 3-4 Politiker. Das war Brüderle, das war Gysi, Ströbele wurde gerne genommen, Claudia Roth wird gerne genommen. Und die spielen, aber die sind dann nicht Politiker und machen die Sendung politisch, sondern die werden dann zu ikonischen Satirefiguren. Deswegen funktionierte Brüderle da. Der ist ja eigentlich von der Heute-Show gemacht worden, so wie Guido Westerwelle.
Der wurde auch untertitelt, glaube ich.
Genau. Ja, das war das Witzige daran. Das war, also der konnte auch völlig angstfrei in die Sendung gehen. Da wurde nicht über das Parteiprogramm der FDP geredet, so ähnlich wie man immer gesagt hat, Mensch, was traut sich der Harald Schmidt jede Woche Guido Westerwelle als Liebling der Woche? Aber das hat Guido Westerwelle groß gemacht. Und als die hohe Zeit der neoliberalen FDP vorbei war, man kann sagen, in sich zusammenbrach, war die Harald-Schmidt-Show weg. Das war eine ganz richtig analoge Bewegung. Und um die Frage dann nochmal zusammenfassend zu beantworten, wir haben in Deutschland, was das Fernsehen angeht, das wage ich jetzt mal zu beurteilen, mein Arbeitsbereich, wir haben Privatsender, die machen fast keine Politik, also machen sie auch ganz wenig politische Satire. Und wir haben öffentlich-rechtliche Sender, die versuchen ja im Grunde Witze über ihre Brotherren zu machen. Also den Politiker, den ich im Studio hart befrage oder in dessen Gegenwart ich Witze mache, der sitzt gleichzeitig mit seiner Partei im Rundfunkrat und sagt, wollen wir doch mal sehen.
Ja, wir haben schon so einen Konsenshumor weitgehend. Also ich würde sagen, also jedenfalls bisher, auch in dieser ganzen Merkel-Republik, wo offensichtlich so ein Bedürfnis nach sehr viel Konsens, das jetzt von der AfD natürlich aufgebrochen worden ist, aber bis dahin hatten wir ja großen, was auch in der Politik so gesagt werden darf, ist ja alles sehr konsensual orientiert und natürlich ist die Heute-Show auch so ein Versuch, so eine Art Konsenshumor, den so, sagen wir mal, wahrscheinlich 80% der Deutschen irgendwie teilen können. Das ist so der Versuch und die richtigen Knaller, die sind dann natürlich nicht konsensfähig.
Ja, das kann man sogar noch weiterführen, glaube ich, ohne jetzt ein Thema überspringen zu wollen, aber die Grundsatzdebatten, die wir Journalisten, Satiriker, Autorinnen, Autoren bei Pointen führen, führt die AfD bei Presseerklärungen nicht. Die sagen dann einfach klar, an der Grenze muss geschossen werden. Patsch. Das Arbeitsprinzip der Tweets von Donald Trump ist das eines guten One-Liner-Autoren in der Late-Night-Show. Ein Satz, und da, wo der One-Liner-Autor sagt, ah, jetzt müsste noch eine Pointe kommen, schreibt Trump keine einfach Pointe. Bad hin und dann klappt das Ding. So das sind sad. Alles One-Liner, ja. Das ist ein gelernter Unterhaltungskünstler, ausgewildert in die Politik.
Ausgewildert?
Aber ist denn, wenn diese, sozusagen man in Deutschland eher empfindlich und etwas wehleidig, etwas harmlos ist, trifft deswegen die eben so eine Wehleidigkeit der AfD, die ja auch Trump oder andere, auf so fruchtbaren Boden? Dass wirklich, wenn sie dann sich wieder verfolgt, wenn man sich denkt, naja, ihr redet doch darüber, dass man stolz sein soll auf die Soldaten im Ersten, Zweiten Weltkrieg. Ihr redet darüber, dass auch auf Kinder geschossen werden kann. Und dann ist hier mal eine Satire über euch und ihr fangt an zu weinen und alle sagen, ja stimmt, das geht nun wirklich nicht.
Das ist Showweinen.
Ja, genau. Das ist ja auch nur ein Teil, die stoßen ja irgendwas an, um Aufmerksamkeit zu erreichen. Und eigentlich ist alles erwünscht, was Aufmerksamkeit bringt. Eben das Weinen bringt dann wieder Aufmerksamkeit und dann regen sich wieder andere darüber auf, dass sie weinen und es ist auch wieder Aufmerksamkeit. Und das ist, da fallen wir ja leider auch immer wieder drauf rein. Also das wäre jeden Scheiß von denen fünfmal durchkauen und so.
Ja. Also das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass Satire im Journalismus oder in der Publizistik quasi auch das Geschäft der Rechtspopulisten mit besorgt?
Kann passieren. Also es ist jedenfalls eine Gefahr. Genau, also es ist schon eine Gefahr. Das haben wir auch schon öfters ja überlegt bei Taz-Titeln und so weiter, wie man mit der AfD umgeht. Das Problem ist ja, dass wir jetzt, sagen wir mal, als Linke oder jedenfalls irgendwie alternativ, jedenfalls sicher nicht AfD-Publikum ansprechende Zeitung, da wenig richtig machen können, was den irgendwie ärgert oder schadet. Also wir können einen jetzt mal auf Deutsch ausgedrückt Scheißehaufen auf die Seite 1 drücken und irgendwas mit AfD dazu schreiben. Das freut die eigentlich nur und gibt ihnen wieder eine schöne Titelseite und wieder Aufmerksamkeit. Und da sieht man es wieder, die Lügenpresse macht uns fertig oder was weiß ich. Das kann alles von denen, wie sie wollen, dann verwendet werden. Es ist sehr schwer, die so zu treffen, dass es irgendwie wirklich wehtut. Das ist dann auch teilweise, ehrlich gesagt, ein bisschen linke Selbstbefriedigung. Da lachen wir dann drüber und jetzt haben wir es ihnen gezeigt. Ich glaube, wir haben neulich auch mal aufgemacht, dass die Duo gewählt wurde, Weidel und Gauland, mit das Ekelpaket.
Das war eher so
ich dann so geworden. Fand, naja, ja, das ist dann eben so brachial, das geht auch leicht nach hinten los, weil man dann sagt, na, das ist jetzt wirklich so primitiv, dann fällt euch nichts Besseres ein, als die einfach so zu beleidigen. Das ist ein bisschen diese Böhmermann-Gefahr, wenn man sie einfach nur beleidigt oder sozusagen zurückbeleidigt, dann gibt man sich auf das Niveau hinunter. Das ist das Gegenteil von dem Michelle Obama, when they get low, we get high, sondern dann gehen wir auch low. Das ist eine große Gefahr. Also insofern habe ich mir eigentlich vorgenommen, sozusagen nur im Notfall die eigentlich überhaupt noch auf die 1 zu setzen. Nur wenn wir entweder eine wirklich gute Idee haben, also eine, die wirklich trifft, oder wenn halt so ein Mega-Ereignis ist, wo man nicht dran vorbeikommt. Aber ich finde, wir müssen, und ich will jetzt nicht sagen, dass wir sie jetzt totschweigen, das ist auch wieder Quatsch, aber es gibt genug Plätze in der Zeitung zum Beispiel, wo man sich seitenlang Gedanken über die AfD und alles machen kann. Aber auf Seite 1 muss nicht sein, wenn es nicht sein muss. Also weil den Spaß, den wir damit haben, wie gesagt, das ist dann eher Selbstbefriedigung.
Also ich nehme so ein quasi einen Prozess war, in dieser, also ein Diskussionsprozess, wo sind Sie denn da zum Beispiel? Also was sagen Sie, wenn es ums Thema, also Gauland, die Wehrmacht, ja, also Geschichtsrevision, was fällt Ihnen dazu noch? Also sagen Sie irgendwie, nee, den gerade nicht, dich karikiere ich jetzt nicht, das hättest du wohl gern, oder?
Ich würde versuchen, finde ich eine gute Idee, dann setze ich die um, murksen kann ich dann auch nicht, also es muss ein guter Gedanke da sein, sonst würde ich es nicht machen.
Aber Sie haben jetzt nicht wo so ein kleines gelbes Lämpchen innerlich angeht und sagt, du wolltest doch nichts über den Gauland machen, so.
Nee, ich würde ihn jetzt auch nicht aussparen.
Ja? Haben Sie schon mal über ihn was gemacht?
Habe ich was über ihn gemacht? Indirekt.
Indirekt? Nee,
nicht wirklich.
Ja.
Und aber wenn der Gauland seinen Spruch raushaut mit irgendwie, wer will denn schon neben Boateng wohnen, wobei das war ja wohl so, dass er mit zwei FAZ-Redakteuren um die Häuser gezogen ist und die dann etwas, was unter 3 war, rausgenommen haben. Da richten sich dann alle auf. Wie kann man das denn nur sagen? Niemand will der Nachbar von Boateng sein. Ich glaube, wenn die Taz über die Situation der Integration oder Nicht-Integration in Deutschland in der Wochenendbeilage ein Interview mit einem Bielefelder Soziologen gemacht hätte, der gesagt hätte, es ist schon komisch, im Stadion jubeln wir denen zu, aber wir wollen nicht neben denen wohnen, hätte man gesagt, puh ja, nachdenklich machen das Argument. Also ein wesentlicher Anteil des Erfolgs dieser Geschmacklosigkeit von Herrn Gauland, den haben wir gemacht, indem wir das kanalisiert haben.
Aber wenn man diese Geschichte jetzt nochmal aufgreift, da war es ja dann so, dass es eigentlich auf eine, wie ich finde, sehr, sehr zupackende und auch ironische Weise dem Gauland da quasi das Wasser abgegraben wurde, weil plötzlich, das gab diesen Hashtag, wie lautete der, mein Nachbar oder so? Also das war ja irgendwie, okay, das wirkte jetzt so ein bisschen sozialarbeiterisch jetzt aus dem Rückblick, weil ich es gerade auch so schildere. Aber ich fand das ganz gut, wenn man sich quasi den schnappt, ja, und daraus was Eigenes macht. Also, weil das ist ja die Frage. Liefert man eine Vorlage und ist dann der Kampf offen oder sagt man von sich aus, von vornherein, nee, wir lassen das mal weg?
Nee. Ja, nein, also ich meine, zum Beispiel diese Nachbaraktionen, das hat teilweise da sicher ganz gut funktioniert. Aber ich glaube, wir machen uns ein bisschen was vor, wenn wir dann sehen, dass da jetzt, was weiß ich, 25.000 Tweets eben für Nachbarboarding, dass wir eben dann das Wasser abgräbt, was du gerade gesagt hast. Mhm. Weil ich meine, die Wahlergebnisse der AfD danach waren jetzt nicht schlechter als vorher. Also im Gegenteil, ja. Die AfD stand damals irgendwo bei 8%, jetzt haben sie 12%. Also man kann jedenfalls in keinster Weise nachweisen, dass diese Äußerung der AfD irgendwo geschadet hat. Also sagen wir mal, es hat eine Mobilisierung dann gegeben auf der anderen Ebene. Ich habe es bei meinen Kindern gesehen, die Boateng-Trikots haben, die natürlich das völlig absurd finden, dann den zu beschimpfen. Da geht natürlich bei vielen, vielen immer noch bei der ganz großen Mehrheit in Deutschland kommt er da nicht an. Aber ob es ihm wirklich geschadet hat insgesamt?
Der unvergessene Jürgen W. Möllemann erzählte immer gerne die Anekdote, ich komme in eine Kneipe, stehen 10 Mann am Tresen, 9 Mann drehen sich weg. Einer sagt, guten Abend, Herr Möllemann, was ist das? Und dann sagte man irgendwas und dann sagte er, nein, falsch, ist 10%.
Ja, genau.
Gutes Ergebnis für die FDP. Ich möchte damit die Einladung verbinden an alle Kolleginnen und Kollegen, vorneweg immer an sich selber, eigene Nase. Es gibt so eine Art dunkle Verliebtheit in die. Die brechen halt Tabus. Ja. Die hauen halt mal einen raus. Die machen das, was eigentlich man gerne Satire attestiert, nämlich die bringt es doch jetzt mal auf den Punkt. Das ist zwar geschmacklos und tabuverletzend, aber das ist doch eigentlich der Gedanke, der mal klar und luzide rausgestellt werden muss.
Sagt's mal einer.
Bitte?
Sagt's mal einer. So,
genau. Mhm. Ne? Und genau dieses, da sagt's mal einer, das sind die 12, die AfD gewählt haben. Also, und da müssen wir auch ein bisschen aufpassen, dass wir nicht negativ in die verliebt sind oder unausgesprochen, unabgeklärt, weil die im Prinzip gleichen Satire und gleichen Formulierungsprinzipien folgen wie wir. Man muss die auch einfach mal rechts liegen lassen können. Oder links, oder wo sie gerade rumschimmeln. Also ich finde es dann witziger zu sagen, Jens Spahn, die Alice Weidel der CDU. Also dass man auch mal guckt.
Okay.
Ja, die auch in diesem Werten Poggenburg bei Serdar in der Sendung. Und natürlich gab es vorher eine Debatte ab Poggenburg, das ist echt der Schlimmste von denen nochmal, von den ganzen Schlimmen, was machen wir mit denen? Und die Waffe von Serdar war ab der zweiten Minute zu sagen, ey Pogge, den komplett niederzukumpeln. Am Ende kam noch eine Schlagersängerin in die Sendung und Pogge wurde untergehakt und musste mitschunkeln. Und es war der Todeskuss des Musikantenstadels. So, also dass man nicht sagt, du hast aber gesagt, das und diese Geschmacklosigkeit und jenes, sondern gesagt, komm, Pogge, wir wissen doch, es ist Showbusiness, du bist auch nur ein armes Schwein, wir hacken uns unter den Schunkel. Das war hart für den Mann.
Ja. Okay, ja. Frau Beider, haben Sie schon mal über einen AfDler oder über einen...
Ja, na klar, Gauland. Also jetzt erst bei Titelthesen Temperamente habe ich was dazu gemacht, genau. Nur eigentlich funktioniert Gillette Aysche ja genauso wie die AfD, also da ist jetzt kein großer Unterschied. Also bei der Figur hat man das Gefühl, endlich, sie sagt es mal, oder einer sagt es mal, also es ist eigentlich der gleiche Mechanismus, nur stehe ich irgendwie auf einer anderen Seite von den vielen Seiten. Also insofern ist mir das alles recht bekannt. Und ich verfahre eigentlich schon, nachdem ich gucke, okay, was genau ist es, was für ein Thema ist es, und ist es für mich profitabel? Ganz einfach. Ja, seriously.
Und ist es profitabel?
Dieses, dass man so sagt, naja, und wir lassen uns da irgendwie, fallen da auch drauf rein. Es ist ganz klar, dass es ein Reflex ist, in den Medien auf Negatives zu reagieren. Und das Quote, worüber man auch immer nicht so gerne spricht, oder haben wir ja schon angedeutet, aber jetzt auch nicht so ausgefahren, Quote ist doch etwas, was durchaus Druck macht, auch Zeitungen oder Fernsehsendern. Und das macht Quote,
aber ich finde, das Problem ist ja, dass eben die AfD-Quote sucht und die Aufmerksamkeit ist deren Ware. Also die leben von Aufmerksamkeit, egal was. und von der scheinbaren Bedeutung, die sie da bekommen. Und die haben zwar kein Programm, aber kommen überall vor und scheinen dadurch auch immer wichtiger zu werden. Und das erfüllt dann irgendwann Selbstzweck bzw. Self-Fulfilling dann. Und das muss man sich zumindest bewusst sein. Also ich meine, um Gottes Willen, wir machen sicher auch weiter irgendwie ab und zu AfD. Wie gesagt, wir sind ja nicht totschweigen. Aber man muss sich schon bewusst sein, dass dass die ganz absichtlich, egal auf Teufel komm raus, als Selbstzweck irgendwie Aufmerksamkeit erzeugen wollen. Und wichtig scheinen wollen. Und wenn sie überall Titelseiten und Aufmacher und so weiter bekommen, dann scheinen sie sehr wichtig und dadurch irgendwo auch mächtig zu sein. Und das scheint Leute anzuspornen, sie erst recht zu wählen, weil sie sind dann wichtig und bewirken was. Und wenn sie nur bewirken, dass sie überall vorkommen. Mhm. Also das ist schon eine Dynamik, die man zumindest im Hinterkopf haben soll.
Ja, ist bei mir nicht anders.
Aber wie kann man denn solche Leute noch satirisch überhaupt aufgreifen? Weil eben, wie überspitze ich solche Aussagen noch, wie sozusagen, weil ich meine, genau das passiert ja häufig bei Satire, ich denke einfach noch einen Schritt weiter, was passiert eigentlich, was, und ich, ja, spitze es eben zu. Wie spitze ich Aussagen noch zu, dass an der Grenze geschossen werden kann? Wie spitze ich die Sachen, die Trump raushaut, sind ja eigentlich, wie Herr Küppersbusch gerade gesagt hat, sind ja schon die Pointe sozusagen vorweggenommen. Macht das sozusagen Ihre Arbeit von allen eher schwerer, weil die Leute schon so abgedreht sind, dass ich sie gar nicht mehr noch abgedreht, da kann ich quasi als Künstler auch
nicht. Also der Vorteil bei meiner Rolle ist natürlich, dass ich ja nicht auf Niveau voll unbedingt hinaus ziehe. Ne? Das mixe ich mal dazwischen, aber nur um zu zeigen, ja, ich habe auch Abi. Aber eigentlich, das ist das Schöne an dieser Figur, die kann ja noch weiter nach unten gehen. Also noch weiter runter. Und da fängt der Battle ja dann an. Also das ist jetzt so gerade das, glaube ich, was einfach auch interessant ist, was ich auch merke, was bei der Jugend oder bei Jugendlichen auch ankommt, dass man eben guckt, wie schaffe ich es, noch weiter runterzukommen. Das ist also eher eigentlich die Gegenbewegung zu dem, was wir vorher hatten.
Macht das noch Spaß?
Wie gesagt, im Verhältnis mit der Mischung, das muss man schon mischen, ist das nicht immer Mist. Also es macht schon auch noch Spaß, aber man muss schon, ein bisschen mischen ist nicht schlecht. Ja. Streckenweise, also ein bisschen. Ja.
Also ich habe ja vorhin gesagt, dass manches davon dann Selbstbefriedigung ist, aber das ist, meine ich jetzt auch nicht so, dass man es dann lassen sollte, sondern das ist ja auch wichtig manchmal. Nein, aber jetzt im Ernst, also natürlich Witze über Trump und Witze über die AfD, die mögen die nicht treffen oder denen nicht schaden oder sowas. Trotzdem müssen wir es natürlich manchmal machen, weil die Funktion, was wir jedenfalls in der Taz auch haben von Satire oder jedenfalls den Humorsachen, ist natürlich auch Selbstzweck der Auflockerung, ist leichtere Zugänge zu finden, die Leute irgendwo reinzuholen, dass sie erstmal lachen morgens, bevor sie sich 20 Seiten Weltuntergang wieder reinziehen.
Glyphosat.
Bitte? Ja, drei eben, wir haben dann drei Seiten über, was weiß ich, die schreckliche Lage in Jemen, über Glyphosat und über
geschredderte Hühnchen.
Und dann eben über die AfD oder sowas. Und es ist schon auch, das muss man sagen, es ist natürlich auch ein Zweck, das ganze Produkt etwas genießbarer zu machen, beziehungsweise überhaupt einen Eingang zu finden und die Sache auch aufzulockern. Also es gibt ja da den Begriff auch Comic Relief. Also dass man eben nicht, wenn man zum Beispiel die Tasse in die Hand nimmt, jeden Morgen denkt, oh Gott, ja, schon wieder, die Welt geht unter, sondern dass man die aus dem Briefkasten und halt ab und zu mal wenigstens mit einem Lacher anfängt und dann auch einen Zugang findet und dann auch die schwereren Texte liest. Also diese Funktion hat es natürlich auch. Also es kann nicht immer nur das Ziel von Satire sein, jetzt irgendwie zu kritisieren oder zu schaden, sondern es ist natürlich auch einfach Auflockerung, ganz banal. Mhm.
Ist das ist eigentlich dieser Selbstvergewisserungshumor, ist nämlich eigentlich auch so typisch deutsche Satire. Man geht in so einen Satirekeller, da darf dann unten gelacht werden und der Oberstudienrat, mein Vater zum Beispiel, sitzt dann da und sagt danach, das war wirklich witzig hier. Ich selbst gucke es mir dann an und denke mir, boah, ich kann nicht lachen. Also es ist einfach nicht witzig, streite ich mir mit ihm ein bisschen darüber und wir kommen nicht auf einen Zweig. Aber ist es sozusagen, das ist auch ein wichtiger Punkt, sozusagen so ein Distinktionsmerkmal sozusagen, wir machen alle zusammen eben diesen Humor und wir können alle drüber lachen und das schweißt ja auch dann zusammen quasi, Leser-Blattbindung, Taz.
Ich finde, der Versuch muss ja immer sein, immer in dem Bewusstsein, dass natürlich jeden zweiten Tag vielleicht scheitert oder nach Meinung auch von anderen Leuten scheitert, aber also ich finde jetzt jedenfalls für Taz-Titelzeit muss immer wieder der Versuch gemacht werden, weil andernfalls hätten wir ja eine Nachrichtenagentursprache und staubtrocken und das kann es nicht sein. Das also natürlich, und vor allem, wenn du gerade gesagt hast, das ist nicht witzig, das ist natürlich immer so ein Satz, den ich dann oft höre, was halt einfach immer so total subjektiv ist. Also
hey, wir hatten ja vorhin, dass ich finde es
genau, nicht witzig.
Ja. Gar nicht. Aber ist es denn so, wenn so ein Satztitel kommt, danach kommen 50 Mails, die sich beschweren, dass man auch das Gefühl hat, ich habe schon getroffen, ich habe mal irritiert? Oder ist es nur so unangenehm und man denkt sich, ja.
Es kommt drauf an, von wem was kommt, ne? Also bei Kohl war es halt so, dass mich da dann schon gestört hat, dass da, beziehungsweise zu denken gegeben hat, dass da viele Kritik auch von Leuten kam, die ich ernst nehme, die eigentlich auch wohlwollend und dem Taz-Humor aufgeschlossen sind und die das trotzdem irgendwie falsch getroffen hat. Also auch Freunde einfach und so. Während jetzt einfach ein Shitstorm, sage ich jetzt mal, nur aus Junge Unionskreisen oder gar noch, also ganz rechts, das hätte mich jetzt nicht gestört. Also es kommt halt schon auch darauf an, wer was sagt. Also insofern kann man es gar nicht so pauschal beantworten. Also manchmal stört mich, oder trifft mich mehr, wenn auch nur eine Person, die ich sehr schätze, irgendwie irgendwas sagt, das und das hat dir überhaupt nicht gefallen und das begründen kann und ich sage, ja stimmt, das habe ich irgendwie ist daneben gegangen. Trifft mich mehr als 100 oder 200 in einem Shitstorm. Also wenn ich immer noch überzeugt davon bin, das war trotzdem gut, dann können meinetwegen auch 1000 Shitstorm-Sachen kommen. Also, ich muss es halt selber mir am nächsten Tag nochmal anschauen können und selber dazu stehen können. Also das ist das Wichtigste.
Die Erfahrung zeigt ja, dass Politiker gar nicht so blöd sind, wie sie oft dargestellt werden. Haben Sie, Herr Kuppersbusch, haben Sie schon mal jemanden getroffen, wo Sie danach gesagt haben, scheiße, das hätte ich mal besser gelassen. Das ist irgendwie, was Sie vorhin gesagt haben, die zarte Seele da drin.
Ja, ich habe mal, es war Anfang der 90er, da ging es um eine Novelle der Behindertengesetzgebung und die ging so aus, dass nach unserer redaktionellen Meinung und Recherche die Behinderten nicht wirklich besser gestellt würden. Und dann habe ich in einer Moderation den Nebensatz gemacht, Schäuble und Lambsdorff wollen dabei noch mal darüber nochmal beim Joggen diskutieren. Und das haben die beide, sind die auch beide sehr große Profis auf der Ebene, das verletzt uns persönlich. Beantwortet mit.
Haben Sie,
der ganze Modus war dann Beschwerde, Rundfunkrat, Programmausschuss, Maßregelung. Das war für mich immer nur doof, weil ich ja freier Mitarbeiter war. Und wenn, dann kriegte der festangestellte Redakteur, also jemand anders kriegte die mir zustehende und von mir verdiente Prügel ab. Und in dem Teil, habe dann im Grunde beide später kennengelernt und Herrn Schäuble begegne ich immer wieder und achte den Mann auch hoch für einiges. Und es war scheiße. War scheiße. Also der Wunsch, dass das ist ja ein ganz naiver Gedanke, dass ich sage, jetzt sind mehr Frauen in der Politik, jetzt wird da wohl mal vernünftige Frauenpolitik gemacht. Daran ärgern sich auch viele, die jetzt einfach nach sauberem Chromosomenzählen Frau Merkel gewählt haben und dann sagen, die macht ja gar keine Frauenpolitik. Das finde ich auch nach wie vor einen berechtigten Gedanken. Also den Teil würde ich auch stehen lassen von diesem Nebensatz, aber in den Teil, wo ich einfach über derer beider Behinderungen Witz gemacht habe, war es scheiße.
Ich habe da eine andere Erfahrung zu. Ich hatte zum Beispiel in einer meiner Shows in der Bar Jeder Vernunft, war jemand mit einer Behinderung und jedes Mal, wenn ich gesagt habe, behindert, obwohl er ja nicht gemeint war, hat der gefeiert.
Ja.
Der, yay, endlich komme ich vor, ja. Also es ist eben so oder so. Ne? Der eine, der fühlt sich gesehen und der andere fühlt sich verachtet. Das ist eben wahrscheinlich dann doch wieder das Subjekt, was angesprochen ist oder um wen es geht.
Also man hat bei der, um ein letztes Mal das zu erwähnen, bei der AfD einen Effekt, dass die völlig cool, professionell sagen, Hauptsache der Name ist richtig geschrieben. Das ist so ein Schnack den Schauspieler oder Künstler, wenn sie das Feuilleton aufschlagen, da steht der Verriss, dann versucht man cool zu sein und zu sagen, Hauptsache der Name ist richtig geschrieben. Und was ich auch zu beobachten meine, ist, das sind Menschen, die zum ersten Mal mit einer massiven Öffentlichkeit ihrer eigenen Person zu tun haben und etwas erleben, was wir mehr oder minder, da steht mal unser Namenskürzel unter dem Artikel oder unsere Stimme ist im Funk zu hören oder so, aber mehr nicht. Das ist wirklich eine Selbsterfahrung, dass die überlebensgroß vergrößerte Frauke Petri keine Ahnung hat, auf welche Bühne sie da unbedingt wollte und wie es dazugeht und wie das dann ist, wenn du enteignet wirst, weil du wirst als mediale Figur, und das sind Politikerinnen und Politiker, sind im geringeren Maße Unternehmer, Künstler sind es auch in starkem Maße, Du wirst deiner eigenen Person enteignet. Es gibt neben dem, was du für dein Ich hältst, irgendetwas, wo die Öffentlichkeit definiert. Das ist Anja Meyer. Das ist doch die, die so toll schreibt oder die so geschmacklose Witze macht oder so auch immer. Und sie haben keinen Zugriff mehr darauf. Die Öffentlichkeit kann mit dieser Ikone machen, was sie will. Und das meine ich bei denen auch ein bisschen zu beobachten. Schaut man sich die FPÖ in Österreich an. Da ist jetzt auch nach 30 Jahren Sandstrahlung, sind da vorne so graumelierte Schlagersänger, die machen keine großen Fehler mehr, die hauen keine so ganz bösartigen Sprüche mehr raus. Also wir dürfen uns um das Kapitel jetzt vielleicht auch meiner Seite aus, möchte ich die AfD dann nicht mehr sagen heute. Ich glaube, Konstantin Wecker hat was sehr Schönes gesagt, er spielt keinen D-Moll mehr in seinen Konzerten und es aus den Tönen A und D besteht. Ja, das ist deutsche, hochbegabten-Satire. Das nehmen wir gerne.
Ich wollte noch kurz was zu den Politikern sagen, weil natürlich auch die Politiker extrem unterschiedlich reagieren und auch extrem unterschiedliche Empfindlichkeiten und Bedürfnisse haben. Ja. Und es gibt die einen, die sehr empfindlich auf was reagieren. Also ich weiß auch zum Beispiel, Claudia Roth hat neulich mal gesagt, das Schlimmste, was ihr, also hat sie in der Talkshow gesagt, das Schlimmste, was ihr jemals passiert sei in der öffentlichen Berichterstattung, das ist ja eine Titelseite auch in der Taz gewesen, die Gurke des Jahres, wo es um Afghanistan-Einsatz ging, 2001 oder sowas, und an dem Parteitag dann irgendwie auf der Seite 1 bei uns als Gurke des Jahres bezeichnet wurde, und das wurde auf dem Parteitag da verteilt.
Sie hat ein grünes Kleid an, glaube ich.
Sie hatte also so ein Bayreuth-Kleid an und so weiter, und man kann auch lange darüber streiten, warum jetzt nur die Frau wieder abgebildet worden ist und Fritz Kuhn, der damals Chef war, nicht und so weiter. Klar, ich wollte nur sagen, die war zum Beispiel extrem, die hat dann ein halbes Jahr lang nicht mehr mit der Taz geredet und war also tief getroffen. Das gibt's, und es gibt aber natürlich auch, und es gibt die Politiker, die sich eben vielleicht bei der Heute-Show oder sonst wo beschweren, aber es gibt natürlich auch Politikertypen wie Markus Söder, der würde sich nur dann beschweren, wenn er nicht vorkommt. Und der zum Beispiel bei dem Starkbieranstich in München, was ja immer jedes Jahr da gemacht wird, wo die bayerischen Politiker da also durch den Kakao gezogen werden, da ist zum Beispiel jemand wie der Söder, den kannst du nur beleidigen, wenn du ihn nicht erwähnst. Und wenn du ihn eine halbe Stunde lang auf ekelhafteste Weise und sein, wie auch mein Fränkisch, nachahmend ihn ständig beleidigst, dann freut er sich, weil das ist grandios. Das zeigt, wie wichtig er ist und fertig. Und der will vorkommen, will gern beleidigt werden, wunderbar. Das ist so ein Typ, der Söder, eindeutig. Aber Claudia Roth oder andere halt dann zum Beispiel nicht, die sind empfindlich. Also man kann deswegen auch gar nicht pauschal sagen, wie man mit Politikern umgehen sollte oder so. Das
sind die stimmt, weil Claudia Roth ist ja auch eine extrem robuste Person. Also jetzt wirklich so, die kann was ab. Dass dieses uralte Titelbild, die irgendwie heute noch beschäftigt, ist eigentlich unglaublich.
Naja, in Wirklichkeit hat sie da wahrscheinlich halt, es erinnert sie halt immer wieder an diese für sie wahnsinnig unangenehme Situation, weil sie natürlich damals diesen Kriegseinsatz da für den linken Flügel mittragen musste, was halt katastrophal schwierig für sie jetzt persönlich war. Das, halt auch der praktisch diese grünen Prinzipien da sozusagen über den Haufen zu werfen. Und daran wird sie da halt immer wieder erinnert.
Sollen wir langsam öffnen?
Ach so, sollen wir? Ach so, stimmt. Es ist so gemütlich hier vorne.
Müssen wir jetzt auch nicht. Wir können uns ja auch weiter die Locken glatt reden. Falls es Fragen gibt, wir reden sonst hier.
Wir haben sogar eine Hostess heute. Ich bin total happy. Es muss sogar ins Mikro gesprochen werden.
Ich hab zwei Fragen. Also ich vermisse eine Taz-Frontseite von einer bemerkenswerten Zeitung. Ich hatte mir vorhin überlegt, es ist heute genau auf den Tag 27 Jahre. Nach der Rede von Helmut Kohl vor dem Rathaus Schöneberg war der nächste Tag war die Frontseite, die Mauer ist gefallen, wann geht Kohl? Was praktisch so der Beginn einer langen Freundschaft eben merkt, sagen wir, etablierte. Meine Frage an Herrn Küppersbusch, ich habe Ihre Sendung damals jeden Abend oder jedes Mal verfolgt gehabt. Und ich frage mich seitdem, und deswegen wollte ich jetzt diese Frage loswerden, warum haben Sie mich diesem Format aufgegeben? Ist Ihnen die Auseinandersetzung mit den Redakteuren, das Ganze mit dem Sender zuwider, weil Sie als Querdenker oder Sie damals auch mit Roger Willemsen haben ein exzellentes Duo gemacht. Ich kann mich sogar an das Interview mit ihm noch erinnern. Warum haben Sie das aufgegeben? Ist es Ihnen einfach das ganze Prozedere zuwider? Warum ist es einfach nur punktuell praktisch wie die Tagesschau zum Beispiel vor der Bundestagswahl oder vor einer bestimmten Wahl. Warum haben Sie aufgegeben? Und eine Frage an Ildil Beider. Sitzen bei Ihnen Frauen im Publikum, die nachher zu Ihnen kommen und sagen, Mensch, Olle, das ist ja, hast du super gemacht. Sei es von der Türkei oder aus Deutschland. Welche Frauen sitzen bei Ihnen im Publikum? Danke.
Ja, ich habe es, wie gesagt, ich bin Freiberufer, wir sind einfach rausgeflogen. Das war gar nicht so schwer.
Warum haben Sie aufgegeben?
Ja.
Er fragt das mal ein paar Arbeitslose. Nein, das war, also mit zunehmender Laufzeit dieser Sendung war das so, dass die drei festangestellten Redakteurinnen und Redakteure wesentliche Teile ihrer Arbeitszeit mit der Formulierung von Textbausteinen für den Rundfunkrat verbrachten und ein paar freie Mitarbeiter währenddessen versucht haben, die Sendung zu machen. Die Sendung, also was Zack jetzt angeht, ist 1988 erfunden worden im Vorfeld der Kommerzialisierung, also der Zulassung kommerzieller Wettbewerber. Und da war sicherlich in der ARD und vorneweg im WDR eine Stimmung wie, oh weia, was kommt da? Jetzt kommt RTL, kommt Sat.1, Pro7, da müssen wir mal was riskieren. Also ungefähr der gleiche Wirkmechanismus wie Honecker erlaubt 1199, weil er denkt, sonst geht die DDR ganz unter. Und in der Zeit war das cool, ein modernes, junges, auch ein bisschen tabuverletzendes Format zu haben. Und 8 Jahre und ein paar Fernsehpreise später dachten die, das macht ja nur Ärger. So, und dann hatten wir halt nicht mehr viel Thermik. Und wie ging das Gespräch mit den Gästen? Es ist schon wichtig für solche Interviews, und das merke ich als Produzent, also jetzt sozusagen Wechsel in die Redakteursrolle, dass die Moderatorin, der Moderator weiß, diese Frage ist jetzt journalistisch wichtig, das ist die Kernfrage von dem Interview. Und wenn die mir rausgestrichen wird oder wenn es jedes Mal nachher die Peitsche gibt, das hättest du nicht fragen dürfen, dann geht das nicht. Also es ist weniger für mich auch die Frage, ob es nicht gute Interviewer, Interviewerinnen in Deutschland gibt, sondern du brauchst wirklich einen Sender, der sagt, mach was du willst, hier ist Feuchtbiotop. Unser Job als Redakteur ist vor allen Dingen, dir den Ärger vom Hals zu halten. Und da gibt es so viele, also das ist ja dann immer mal selten. Wir haben dann Maischberger bei NTV produziert, weil bei NTV da eine große innere Liberalität hatte. Es war tatsächlich auch so, dass wir das Format zuerst ARD-Sendern angeboten hatten, die wollten das nicht. Und dann, was soll ich machen, wenn ein kleiner kommerzieller Sender, damals war das noch CNN und Holzbrink-Gruppe, wenn die sagen, komm mach, dann muss ich das natürlich machen. Aber die Inseln, wo man sowas machen kann, sind nicht so übertrieben groß. Hier auch nochmal die Geschichte der Heute-Show letztlich. Letztlich konnte die Daily Show in Deutschland gemacht werden, nachdem man, wie wir Deutsch-Drahthaar-Freunde sagen, den Schwanz kopiert hatte. Also das politische Interview raus war.
Ja, ob bei mir, also auch Leute sitzen im Publikum, die sich dann freuen über was ich da gesagt habe oder was da mein Thema ist. Ich habe ja ein bisschen hinterhältige Agenda. Tatsächlich möchte ich ja, dass es, also die besten Shows sind immer die gemischt sind. Also wenn es jetzt der Anteil der Kartoffeln größer ist als der Kanaken, dann ist das nicht unbedingt eine ausgeglichene Show. Schön, wirklich supergeil wird es, wenn es gemischt ist. Weil es gibt Stellen, da lachen nur Deutsche und es gibt Stellen, da lachen nur Türken. Und es ist sehr interessant, dann zu sehen, aha, derjenige lacht ja darüber. Das ist auch nicht nur unbedingt eine Alltagserfahrung, die man so hat. Gerade über schwierige Dinge und schwierige Themen. Wer auch oft kommt, also was mich auch sehr freut, sind auch viele Frauen mit Kopftuch. Finde ich super, weil ja mein Thema auch Burka ist, ne, so ein bisschen um Kopftuch und die böse Seite der Macht. Und es ist nicht immer alles so unterdrückt, wie man so denkt. Und das ist bringt sie einfach auch an die Orte, die sich traditionell so nicht vermischen. Ich habe mir jetzt das nächste vorgenommen, das ist das Hamburger Schauspielhaus, das Deutsche. Da bin ich jetzt gerade mit einem Stück von Falk Richter, von der Elfriede Jelinek am Königsweg. Und auch da kommt Gillette ein bisschen vor, um meine Agenda da auch ein bisschen durchzusetzen. Ich bin da ganz zuversichtlich, dass das klappt.
Ja, meine Lieblingssendung, bei der ich auch immer Sorge habe, dass die irgendwann mal rausfliegt, ist ja nun mal die Anstalt. Und das ist ja in dem Sinn keine Satire. Das ist ja eigentlich politische Information, und zwar beste politische Information, wie ich finde. Wie würde man sowas einordnen und wie stehen Sie dazu, zu dieser Sorte Sendung? Würden Sie das auch als Satire bezeichnen? Nö, ne?
Also grundsätzlich, wie gesagt, wir haben das ja schon gestriffen heute Morgen, das ist, glaube ich, gar nicht so wichtig, welches Etikett man draufklebt oder in welche Schublade man das wegsortiert. Das ist, glaube ich, eher eine deutsche Sportart, dass das alles so schön ordentlich sein muss. Wenn ich lachen kann und habe Erkenntnisgewinn, ist alles gut. Und die Anstalt steht, glaube ich, prototypisch für etwas, was jetzt im Trump-Amerika noch viel weiter fortgeschritten ist, ist, dass eigentlich die Comedy-Sendungen die Meinungsführerschaft übernommen haben. Nur in dieser urbanen, meinungsbildenden, liberalen Zielgruppe. Aber dem ist ja zum Beispiel auch vorausgegangen Last Week Tonight, ein Format, was jetzt ungefähr da ist, wo vor 15 Jahren in der Debatte die Daily Show war. Also irgendwie, es wird noch 10 Jahre dauern, bis das in Deutschland jemand macht. Das sind im Grunde, wir sagen so landläufig Monitorrecherchen, also wirklich alle Bretter durchbohrt und auch alles abgesichert und so. Und wenn die ganze Recherche und die Erzählung steht, dann kommt nochmal eine Horde Gagschreiber darüber und sagt, hier könnte man noch eine Pointe und da könnte man nochmal den Arsch von der Kardashian. Aber erstmal muss die sachliche Geschichte stimmen. Und das wurde in der amerikanischen Öffentlichkeit vor allen Dingen deshalb als Wunder begriffen, weil dieser Moderator da sitzt und 14 Minuten über ein Thema redet. Das gibt es in Amerika nicht. Da ist alles in 30 Sekunden oder 1,30, sehe eben auch diese Twitter-Kultur, erledigt. Und
selbst verlängert.
2,30. Ja, genau. Das ist schon fast eine Minute. Nur darf man sich nicht täuschen lassen in diesen liberalen Comedy-Formaten, die urban sind, die intellektuell sind, hatte auch Al Gore die Wahl gewonnen. Also wenn man nur die guckt, dann denkt man wunderbares Amerika nach wie vor, aber die beschreiben eine Inselposition. Von da ist natürlich es war ursprünglich so, dass die ARD gesagt hat, ja, Hildebrand wird jetzt auch alt und wir stellen mal diese Scheibenwischer-Sendung ein. Und das ZDF hat gedacht, ja okay, wenn die da rausgehen, gehen wir da rein und hat sich dann getraut, die Heute-Show zu machen. Dann funktionierte die Heute-Show wie doof und dann haben sie gesagt, dann können wir eigentlich noch ein zweites, drittes, so wurde das ZDF eigentlich Comedy-Sender dadurch, dass die ARD implodiert war an der Stelle. Klar, die Recherchen, das ist ein stark recherchegetriebenes Format und zeigt eigentlich, dass der Inhalt die Flucht in den Witz antritt, weil da darf er noch mal. Das Komische ist eigentlich, dass da, gerade wenn wir jetzt nochmal auf die Debatte öffentlich-rechtliche, siehe die Spiegeltitelgeschichte neulich die von in der äußeren Gestalt von einem AfD-Wahlplakat kaum zu unterscheiden war.
Welche?
ARD-ZDF-Titel.
Achso, der.
Dieses AfD-Wahlplakat.
Ja.
Das Komische ist ja, dass Sie das sagen und dafür viele sprechen, aber das schert doch RTL oder Tele 58 in Dreck. Warum entsteht da kein Wettbewerb? Also man ist immer gerne bereit, auf die Öffentlich-Rechtlichen drauf zu dreschen, aber komischerweise ist der kommerzielle Markt nicht in der Lage, sowas hinzukriegen. Da ist dann Mario Barth. Warum auch immer.
Hallo, ich würde es gerne jetzt ihr seid ja alle Profis, von dem professionellen Sicht nochmal so auf den Alltäglichen runterbringen. Sven Fischer mein Name, bin so seit 4 Jahren mit diesem typischen Berliner Prenzlberger Thema Verdrängung, Gentrifizierung beschäftigt, bin mit meiner Familie, sind die letzten Altmieter in der Kopenhagener 46 und in Teil, dass wir da überhaupt noch da sind, das ist unser Blog, den wir seit 4 Jahren betreiben oder ich persönlich betreibe. Und da habe ich gemerkt, dass Satire etwas ist, was erstens ein verletzendes Schwert sein kann und was mich aber auch schützt. Also ich wurde jetzt auf 15 Mai gekündigt, 4 Räumungsklagen, Strafanzeigen etc. pp. Und das Einzige, was mir wirklich garantiert hat, dass ich da jetzt auch immer noch sein und weiter mich richtig auseinandersetzen kann, war, dass ich diesen Blog sehr satirisch betrieben habe und immer so versucht habe, genau diese Unangreifbarkeitsmesserschneide rauszuarbeiten. Und da ist für mich auch worum es ja geht, also dieser Zusammenschluss zwischen Satire und Politik, um einfach da wirklich auch etwas, was zu bewegen, um Leute zu treffen, um Probleme aufzuzeigen, aber ohne mich existenziell dabei zu gefährden. Was wir sagen, was ja immer wieder versucht wird und wo dann auch immer wieder die Blogartikel, wo ich weiß, die Anwälte, die sezieren, die jedes Wort, was ich da schreibe, wird auseinandergenommen, um irgendwo wieder eine Möglichkeit zu finden. Also das habe ich wirklich für mich, der ich weder politisch aktiv war, noch ein Journalist bin, für mich als Mittel erkannt, dort wirklich auch etwas zu bewegen und so als Verbindungsglied zwischen meinem Leben, meiner Geschichte und auch dem wirklich politisch an die Politiker und auch an andere betroffene oder auch nicht betroffene Menschen ranzutreten, entdeckt. Und dann schließt sich jetzt eine Frage an euch persönlich, weil ich habe es für mich auch so erlebt, das war für mich so ein Stück Therapie. Also wenn ich wirklich gemerkt habe, ich erstick wieder an dieser ganzen Scheiße und ich heule ins Kissen und ich weiß gerade überhaupt nicht weiter, dann die Nacht wieder einen Beitrag zu schreiben, wo ich hinterher sage, geil, der trifft einfach richtig. Ich weiß, der kommt morgen ins Büro und kotzt erstmal. Da ging es mir erstmal viel besser. Und jetzt die Frage an euch. Habt ihr denn auch, also ist es neben euer professionellen und dass ihr davon lebt, Arbeit, ist es auch so manchmal, dass ihr das auch schreibt, um an der Scheiße dieser Welt nicht zu ersticken?
Ja, auf jeden Fall.
Ich finde, das kann jetzt jeder mal ausführlicher beantworten. Das ist eine super Frage. Ich muss noch fragen, wie heißt denn der Blog überhaupt? Kopenhagener.wordpress.com. Okay, gucke ich mir nachher mal an.
Ja, also ich kann ja mal anfangen. Ja, Tatsache, mir geht das auch so, dass ich eben das, was ich mache, auch deshalb mache, um eben an der ganzen Scheiße der Welt nicht zu ersticken und auch an dem, was ich sehe. Also da ist dann wirklich dieses, es gibt ja dieses Bild von irgendwie, Komik ist eigentlich Tragik in Spiegelschrift und das kann ich nur bejahen. Ja, geht mir auch so.
Ja. Auf jeden Fall, also wir haben jetzt bei der Taz zum Beispiel in der Nachrichtenredaktion, wo die so angekoppelt ist an die Sat. 1, den ganzen Tag Tickermeldungen rauf und runter und die ja meistens, wo das Medienmechanismus ja eher negativere Art sind, also jedenfalls sehr oft. Und das kann einen jedenfalls so krisigen Zeiten natürlich schon auch anfassen, wenn man selber gerade mal nicht so stabil ist und so weiter und sich das rauf und runter, der Anschlag hier, die Hungersnot da und so weiter und die scheinbare Aussichtslosigkeit daran auch irgendwie Entscheidendes zu ändern, kann eins hier runterziehen. Und natürlich ist es dann schon auch befreiend, wenn man die Chance hat, irgendwie dann eben zu versuchen, zumindest irgendwie tragikomische Aspekte daran zu sehen oder irgendwas auf den Punkt zu bringen, wo man dann auch einfach lachen kann oder zumindest auch Geigenhumor oder wie auch immer. Also das befreit auch und wie gesagt für einen selber, aber schon auch in der Hoffnung, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass es eben auch die Leser zumindest ein bisschen erleichtert, da reinzukommen oder was Sie vorhin auch gesagt haben, eben selbst bei so Schießereien oder sowas, dass man natürlich da auch versuchen muss, eigentlich finde ich, auch Dinge da trotzdem nochmal zuzuspitzen, eben wie diese Waffenwahnsinn da zum Beispiel. Weil was bringt es denn, wenn wir da alle nur vollkommen pietätvoll verharren und sozusagen nur erstarren und die Hände über den Kopf zusammenschlagen? Da kommen wir ja auch nicht weiter. Also es ist sogar, glaube ich, lebensnotwendig, dass man natürlich auch diesen auch schwarzen Humor pflegt, um dann auch wieder weiterzumachen. Und insofern auf jeden Fall diese Funktion.
Wie ist es bei Ihnen? Ist bei mir auch so. Also Therapie, weiß ich nicht, vielleicht ein paar Prozent. Aber das ist ja eigentlich immer, wenn einem was gelingt, dann ist es vielleicht auch eine Art Therapie. Aber was man bedenken muss, die Zeit davor ist hart, hinzukommen, dass es komisch ist. Da sitzt man dann auch und beißt in die Tischplatte und es klappt nicht. Und muss man mitbedenken. Also es ist auch harte Arbeit, wissen Sie.
Ja. Es ist auch ein Prozess der Selbstbewaffnung, also der, wo die neuen zur Verfügung stehenden Medien nicht nur Nachteile haben, dass jetzt jeder Nazi irgendwo noch was posten kann, sondern auch, in Wirklichkeit muss der heute auch erstmal durchgoogeln, durch Facebooken, durch Instagrammen, hat den Witz nicht schon jemand gemacht? Und man staunt, wie wehrhaft die Bevölkerung ist. Und das ist eine Funktion, die wir vielleicht auch noch ansprechen sollten. Massenmedien haben ja vor allen Dingen, also wenn ein Land dunkel wird, schaltet es als erstes die Möglichkeit ab, dass die Einzelnen sich untereinander verständigen. Da sitzt einer in Freiburg und einer in Hamburg und einer in Kiel und die wissen nicht voneinander und denken, ich bin offenbar der einzige Irre, dem das hier nicht passt. Und da können Massenmedien sagen, wir sind nicht alleine. Können sie auch mit einem schlechten oder mit einem guten Witz sagen. Und jetzt ist noch eine zweite Situation dazu gekommen, dass man auch als sich selbst auf seine Ausbildung und seine Professionalität etwas vielleicht irrtümlich zugute halten, da sagt, scheiße, die sind echt lustig da draußen. Das ist echt gut. Also der Wettbewerb wird nicht geringer dadurch.
Ja, Frage an Frau Wurster. Passiert Ihnen das, dass Sie Sachen für den Giftschrank produzieren, also wo Sie hinterher drauf gucken und sagen, ups, da ist mir dann doch der Zynismusstreuer umgekippt, das kann ich nicht rausschicken?
Also das ist ein Grund, warum ich ganz gerne immer noch eine Nacht dazwischen habe, bevor ich was rausgebe. Aber es geht nicht immer. Und im Grund ist man dann angewiesen auf eine gute Redaktion, die das vielleicht dann rechtzeitig noch erkennt. Und klar, das gibt Zeichnungen, die gucke ich mir nach 2 Wochen nochmal an und verstehe dann, warum das nichts geworden ist oder denke, gut, dass ich die nicht abgegeben habe. Ja.
Gibt es noch Fragen? Hier vorne nochmal? Ja, Entschuldigung, habe ich nicht gesehen. Tut mir leid.
Eine Frage an Sie, Frau Wurster. Ich bewundere Karikaturen sehr, weil ich das Gefühl habe, da steckt unglaublich viel politisches Wissen, Recherche dahinter. Und dann kommt ja noch der Kick obendrauf. Mhm. Könnten Sie was so über Ihren Schaffensarbeitsprozess sagen? Das ist eine Entschuldigung. Ja. Und an Herrn Küppersbus hätte ich die Frage, das Beispiel Schäuble. Gibt es auch, also kann man sich auch mal entschuldigen? Also.
Ja, ich fange mal an. Gibt, glaube ich, ganz viele Wege, zu Ideen zu kommen. Lesen ist natürlich gut, in das Thema einlesen. Ich finde auch, man braucht witzige Freunde, die man dann verwickelt in ein bestimmtes Gespräch zu dem Thema. Manchmal fällt aber auch was bei ab. Aber ansonsten eigentlich, wie kommt man zu Ideen? Das sind Techniken, die hat jeder, muss jeder für sich entwickeln. Viel Information und am Schreibtisch sitzen manchmal auch nur und einfach weiterzeichnen, bis dann was rauskommt.
Darf ich dazu eine kurze Nachfrage? Haben Sie wie so eine Art Materialsammlung, so einen Trump-Ordner oder ein, also so?
Ich habe mal noch analog so Ordner gefüllt mit Bildern, die ich ausgeschnitten habe, um einfach, ich fand das immer sehr anregend. Aus Bildern entstehen Bildern und das hilft mir sehr, zu Ideen zu kommen. Mache ich aber jetzt auch zunehmend weniger. Irgendwann ist es doch mehr in den Computer alles gerutscht. Das übernimmt jetzt Google, die aber lang nicht, da kommt ja zu, sagen wir mal, 90% Bildmaterial, was ich mit dem kann ich nichts anfangen. Also ich muss dann schon ein bisschen tiefer suchen. Eigentlich schade. Ich sollte das wieder mit dem Ordner machen.
Bevor Herr Koppersbusch sich entschuldigt, kann man eigentlich auch eine Karikatur tot recherchieren?
Ja, ich glaube ja. Also ich merke das manchmal, dass ich dann nicht weiterkomme, indem ich immer noch weiter lese drüber und noch mehr Details anhäufe. Und dann kommt der Punkt, wo man es auch tatsächlich erstmal von sich wegschieben muss und dann vielleicht auch Sachen gucken muss, suchen muss, die damit nichts zu tun haben, weil das ja oft dann im Grund den Witz ergibt, dass man Sachen verbindet, die eigentlich nicht zusammengehören.
Jetzt dürfen Sie.
Also ja, kann man, soll man, muss man und versuchen es so zu formulieren, dass man tatsächlich den Mensch in der politischen Ikone trifft, mit der Entschuldigung.
Lässt er sich denn immer treffen?
Ich hatte jetzt in den beiden Fällen Lambsdorff und Schäuble das Glück, dass ich beiden später noch verschiedentlich persönlich begegnet bin, also in Lambsdorff vor seinem Tode und in Schäuble bis heute. Und manchmal ist es, ich hatte auch mal eine sehr intensive Auseinandersetzung mit Hans-Jochen Vogel, und manchmal ist das so eine bizarre Art, eine Freundschaft zu begründen. So, wir haben uns beide gegenseitig mal vor das Schienbein getreten. Mhm. Mir hat das dann auch richtig schön geschadet, die Rache der beiden Herren. Und dann, das ist vielleicht so ein blödes Männerding. Dann fängst du an, dich ernst zu nehmen und zu gucken, was kann ich denn an dem wertschätzen? Gegenseitig, komischerweise.
Ich bin eine Frau, ich habe mich auch schon mal entschuldigt.
Also ja, und kann das dann auch sein? Also man hat ja unversehens, jäh und ohne es geplant zu haben, einen emotionalen Kontakt mit einem Menschen. Also man arbeitet an einer politischen Ikone, an etwas, was man sagt, das ist so riesig, das merkt es gar nicht, wenn ich da vortrete. So. Und dann sagt das Gegenüber, hallo, ich bin Mensch, du hast mich verletzt. Und damit beginnt eine Beziehung, komischerweise. Da ist es eher schon so, dass ich heute immer überlege, boah, zum Beispiel, wenn ich für die Taz schreibe, schreibe ich über den Schäuble zu günstig, weil irgendwie, ich denke, in einer gewissen Weise, ja gut, aber das ist ja auch so ein Effekt, dass man inzwischen, siehe Trump, alles, was wir hier in Deutschland schrecklich finden an Trägheit, an Hinterzimmertum, an Intriganz, an diese Politik bewegt gar nichts, das ist unsere letzte Hoffnung gegen Trump. Dass der Apparat in Amerika stur ist, dass er lange braucht, dass die Hinterzimmer funktionieren, dass die Intrigen funktionieren, dass das politische Handwerk, über das wir hier verächtlich Witze machen, in Amerika hoffentlich das Letzte ist, was diesem Trump in den Arm fallen kann. Also je länger man da mitmachen darf in diesem politischen Journalismus, desto eher werden bestimmte Dinge auch ambivalent und wird dann auch eine Figur wie Schäuble, wo ich sage, wo ich dann eben aus persönlicher Bekanntschaft inzwischen der nun hinreichend erwähnten Geschichte denke, ich halte den für einen guten Konservativen, einfach weil ich mich sehr gut über ihn aufregen kann, ohne dass er das Wunderland unserer Verfassung verlässt. Das habe ich dann schätzen gelernt.
Ich wollte nur ganz kurz sagen, dass auch mit Lesern übrigens, nicht unbedingt Freundschaft, aber gutes Anfangen kann mit bösen Leserbriefen, wenn man versucht zu antworten und höflich antwortet und dann sind am Schluss kommt dann manchmal sogar Briefwechsel zustande und die sind auch der Taz oder uns oder mir dann fast näher als vorher. Die haben sich furchtbar aufgeregt, aber wenn man darauf eingeht und irgendwie mit ihnen spricht, geht da auch manchmal, also durch Sachen, die Leute erst gestört haben, kann auch was losgehen. Ja.
Ja, meine Frage an Frau Wurster. Nach dem Anschlag auf Charlie Hebdo war man sehr gespannt auf die nächste, was die nächste Ausgabe bringt, wie das die Vorderseite eben halt aussehen soll. Und ich weiß aus guter Quelle, dass stundenlang und tagelang mit Lutz, der eben halt der Autor von dem letztendlich geworden ist, gesprochen wurde. Und da stand dann da drauf, es ist alles verziehen. Glauben Sie, dass im Zeichen des Terrors, dass die Satire, dass die Messlatte eine andere geworden ist im Sinne von dieser Wahnsinnsdynamik des Terrors? Glauben Sie das? Und glauben Sie, dass es zwischen Deutschland und Frankreich kulturelle Unterschiede gibt? Weil Sie sind ja für Charlie Hebdo auch tätig. Das heißt, Sie können das am besten beurteilen.
Also ich war ja bei dem Prozess natürlich nicht mit dabei. Ich sitze ja nicht in der Redaktion. Und es ist immer wieder die Frage danach, ob dann jetzt mehr Schere im Kopf ist nach den Anschlägen. Und das kann ich irgendwie schwer beantworten, weil also ich versuche ja eine Aussage zu treffen und dazu einen guten Witz zu machen. Und wenn ich denke, das ist gelungen, dann würde ich es auch rausgeben. Also mit der Schere kann ich irgendwie nicht eindeutig beantworten. Und kulturelle Unterschiede, also ich kann sagen, in der Darstellung von den Cartoons, die ich sehe bei Charlie Hebdo, die gehen sehr viel stärker vom Bild aus. Also das Bild muss im Grunde allein schon eine Wucht haben oder eine Stärke, die alleine stehen kann. Und bei uns ist es so, dass wir sehr viele Dialog-Cartoons haben, dass manchmal die Bilder austauschbar sind, weil es oft Dialoge sind, die finden dann mal in der Küche statt, mal im Wohnzimmer oder draußen, aber das Bild an sich hat nicht so eine starke Wucht, wie jetzt zum Beispiel das bei Charlie Hebdo sein muss. Das ist für mich so eine ganz deutlicher Unterschied und ich finde, da könnte ruhig ein Stück weit bei uns wieder mehr reinkommen an der Überlegung, wie baue ich das Bild auf, wie hat das Bild eine Stärke, eine emotionale Stärke auch.
Ja, hallo. Sie haben vorhin über den Unterschied zwischen Satire und Beleidigung gesprochen und da habe ich mich gefragt, wie konstruktiv muss Satire sein, weil ich reg mich irgendwie oft über Satire auf, die einfach immer nur draufhaut und immer nur, da sind wir auch wieder bei Böhmermann und seinem Gedicht und so, halt immer von oben irgendwie draufhaut, auch wenn das jetzt einen Mächtigen getroffen hat, aber ich finde, das ist immer zu einfach irgendwie, dann denke ich mir, dann lese ich das, ich wusste auch vorher, dass ich Erdogan nicht toll finde, so, ne? Aber ich habe irgendwie nichts konstruktiv mitgenommen, ich habe irgendwie nicht noch einen zweiten Gedanken bekommen, ich habe nicht eine Idee bekommen, was kann ich denn dagegen tun oder wie soll ich mich verhalten und wie konstruktiv müsste vielleicht Satire auch noch mehr sein?
Tja, konstruktiv. Ja, ich finde, der zweite Satire. Gedanke ist eben das, was ich mir eben zumindest meistens auch wünschen würde, also einfach nur Arschloch oder in irgendeiner Form beleidigen, finde ich, kann nicht das Ziel sein. Es geht auch eher nach hinten los, weil die Leute sich dann eher ja solidarisieren mit der Person, die da einfach nur beleidigt worden ist. Aber mir fällt jetzt zum Beispiel ein ganz alter Sterntitel ein, da wurde Stoiber mal als Ayatollah bei, oder Alpen-Ayatollah oder sowas gesagt. Muss man jetzt wahnsinnig lustig finden, aber das ist zumindest der Versuch, der hatte damals durch raste Gesellschaft und so weiter und halt auch gegen vor allem Asylbewerber und so weiter gewettert und als er Kanzlerkandidat war, glaube ich, und jedenfalls wurde da mit so einem Turban und Bart und der Alpen-Ayatollah gesagt. Und das ist so eine Form von Satire, die eben zumindest eben einen Gedanken hat. Es ist ja nicht einfach nur zu sagen, es ist ein Arschloch oder Blödmann oder Ziegenficker, sondern es hat irgendwie, es ist ein Gedanke, dass man sozusagen umkehrt sozusagen, er regt sich auf über die Hassprediger, also ist sozusagen selber einer. Also das ist zumindest ein Gedanke und damit auch eine Kritik. Und ja, konstruktiv, ja gut, aber zumindest kann sie irgendwas auslösen, irgendeine Diskussion auslösen, außer ich mag den oder ich mag den nicht. Und das müsste das Ziel sein, finde ich.
Es gab hier ursprünglich eine extra drei Satire, einen kleinen Clip, Erdogan, zu einer Nena-Melodie, was auch ziemlich mit der Axt gereimt war. Es war jetzt nicht für den Tucholsky-Preis unmittelbar vorzuschlagen, aber es machte Welle und es gab also für Extra 3 diese sehr verdienstvolle und seit Jahrzehnten laufende Satire-Sendung mal so einen medialen Erfolg. Das war in aller Munde und es gab auch eine Reaktion, eben, dass da Botschafter einbestellt wurden. Das war ja damals, glaube ich, die zentrale Freizeitbeschäftigung von Herrn Erdogan. Die saßen zu Dutzenden darum. Und dann ist es einfach auch scheiß Kapitalismus. Dann sagen die anderen, boah, Extra 3 hat einen Hit, wir wollen auch einen haben. Und die komplette Moderation, eigentlich ist der Sex bei der Böhmermann-Nummer Erdogan ja die Moderation, die juristisch so abgezirkelt war, dass die vorher wussten, wir kommen damit durch. So, das ist natürlich auch ein Albtraum für Satiriker, sich zu überlegen, ich kann eigentlich meine Satire nur noch im Dialog mit zwei ZDF-Justizianen machen. Und dann haben sie noch einen klugen Ball gespielt. Es gab eine Redaktion, die gesagt hat, das Ding ist sendefähig, wir senden das. Und nach Sendung gesagt hat, das Ding ist nicht sendefähig, wir nehmen es aus der Mediathek. Und dieses aus der Mediathek nehmen war eigentlich die Nachricht, auf die der Markt dann steil gegangen ist. Wie das ZDF unterdrückt diese tolle Böhmermann-Satire, die das ZDF gerade gesendet hatte. Also da spielen dann auch Dinge, da gibt es inzwischen praktisch ein Handwerk der Skandalisierung, was da beim ZDF meisterlich gemacht worden ist. Ein Teil, denke ich, zielte tatsächlich darauf, die Kollegen von Extra 3 sozusagen kollegial in Schutz zu nehmen und zu sagen, Moment, wenn wegen so einem Witzchen, wegen so einem Videoclip der Botschafter eingestellt wird, das wird man doch wohl noch sagen dürfen. Und der Rest war Witzmarketing und es ist auch immer Ego-Marketing natürlich. Und das muss man dann am Ende des Prozesses entscheiden. Haben wir gelacht? Hat es mehr Leuten genutzt als geschadet? Das steht dahin. Und in dem Falle, nachdem dieser Majestätsbeleidigungsparagraf dann auch mit einer sehr satirereifen Timing-Vereinbarung abgelöst wurde, das hat politisch was bewegt. Also da muss man sogar sagen, das tut mir gegenüber meinen türkischstämmigen Freunden leid, dass der ganze Scheiß da nochmal aufgewühlt worden ist, aber das war nötig, dass dieser Paragraph mal wegkommt, klar. Also.
Obwohl ich finde schon, dass Erdogan durchaus auch sehr satirisch reagiert. Ne? Also eine Reisewarnung für Deutschland auszusprechen, ja, ist schon echt lustig, das muss man mal sagen. Oder die Amis lassen die Visas jetzt verfallen von den Türken, das macht er dann auch. Also finde ich irgendwie reagiert, er scheint auch so ein bisschen. Ne? Also,
Sinn für Humor?
Sinn für Humor scheint es zu haben, ja.
Also das war das holländische Wahlergebnis, ne? Dass Mark Rutte wusste, also wenn ich jetzt hier mal ganz klare Kante gegen den fiesen Türken zeige, dann gewinne ich die Wahl, obwohl ich eigentlich mehr so liberal-konservativ bin. Also ich kann meinen rechten Flügel ein bisschen überspielen. Und Erdogan wusste, das nützt ihm total in seiner Volksbefragung. Also das war eigentlich zwischen Rutte und Erdogan High Five, nur dass sie dabei für mich gucken mussten.
Ja, total.
Und nicht zuletzt das, weil die waren ja, Schulz und Merkel waren ja richtig pisst, dass sie überhaupt, die haben ja dann immer vorbeugend gesagt, also wenn die Türkei die Todesstrafe abschafft, dann kommt, es gab gar keine Debatte dazu in der Türkei, weil Erdogan gesagt hat, Angela, dir gewinne ich die Wahl jetzt nicht auch noch. Ja. Hätte er machen können.
Wir haben jetzt noch eine Frage hier. Wir sind schon so ein bisschen über der Zeit. Gäbe es dann noch Fragen, weil dann sonst... gut, dann bitteschön.
Vielen Dank, mein Name ist Kai Hinz. Ich habe eine Frage eigentlich an die gesamte Runde, und zwar, ob es ein Ziel von Satire ist oder ob es ein Ziel von Satire sein muss, auch nochmal über das hinauszugehen von denen, das haben Sie ja gerade auch angesprochen, also dass es über das hinausgeht, wahrgenommen zu werden, von dem man wahrgenommen werden will. Die einen finden es gut, die es gut finden sollen. Die anderen, die es nicht gut finden, die sollen es dann auch nicht gut finden, die sollen sich daran reiben können. Oder muss es ein Ziel sein, was nochmal irgendwie Wirkung darüber hinaus erzielt? Ich habe so dieses Beispiel von der Partei, von Sonneborn von ein paar Jahren, als die Geldscheine verkauft haben, in Reaktion darauf, dass die AfD Gold verkauft hat und dadurch staatliche Zuschüsse zu ihren Einnahmen zu kriegen, dann 100-Euro-Scheine, glaube ich, für 100 Euro verkauft hat, die Partei, um damit Einnahmen zu haben, um damit Zuschüsse zu bekommen. Ist das Ihrer Ansicht nach auch nochmal so ein Ziel oder eine Aufgabe von Satire, oder ist das, was man sagt, okay, das ist Aktivismus, das müssen wieder andere machen, wir machen nur auf den Missstand aufmerksam. Wie sehen Sie das?
Komplexe Frage.
Naja. Also, ja, okay, gut, dann Ladies first. Ich finde, für mich ganz persönlich in meiner Arbeit geht es mir wirklich viel darum, auch Dinge freizulegen. Dinge, die wir so als normal empfinden, die auch einfach nochmal zu hinterfragen, ist das wirklich so normal? Oder wo könnte man das ja noch einordnen? Welchen Standpunkt könnte ich noch einnehmen? Insofern, und das eben mit dem Mittel des Humors, der aber auch viel mit Schmerz zu tun hat. Das heißt, die Dinge freizulegen, die auch Aua machen, die einfach auch wehtun. Weil, ja, also so, ich bin ja in Deutschland groß geworden und habe dann ganz schnell begriffen, dass immer nur Schuldzuweisung irgendwie auch nicht so richtig funktioniert. Ich habe schon den Anspruch, was anzubieten, was derjenige annehmen kann oder auch nicht, aber es ist, ich möchte das Angebot machen. Guck mal, da gibt es mehrere Ebenen zu, und das sehe ich so oder so, oder gibt das und das als inhaltliches Angebot dann wieder. Aber ja, mir ist es wichtig, etwas, was nicht unbedingt so sichtbar ist oder total normal gehandelt wird, auch zu hinterfragen und auch sichtbar zu machen, ja.
Ja, und auch die Verbiestertheit von manchen Debatten zu durchbrechen. Also es ist total wichtig, glaube ich, die Funktion, dass eben nicht alle nur immer ganz sachlich und sich verrannt habend in irgendwie ihren Positionen, als sie zum Beispiel auch bei Jamaika-Verhandlungen oder sowas, wenn man darüber nur immer ganz ernsthaft und sachlich berichten würde, als erstes könnte auf die Dauer keiner mehr folgen, würde niemand mehr konsumieren. Man muss es aufbrechen, man muss es manchmal irgendwie auch diese Inszenierungen natürlich irgendwo entzaubern. Und das ist schon eine sehr wichtige Funktion, glaube ich, weil wir würden alle verrückt werden, wenn wir irgendwie uns über alles nur ganz ernsthaft unterhalten würden.
Alle Meinungen abgedeckt? ja, sind wir durch, ne?
Sind wir durch.
Dann muss jeder jetzt noch zum Abschluss seinen besten Witz erzählen. nein, wir bedanken uns bei... Ja. Idil Beider, bei Miriam Wurster, bei Friedrich Küppersbusch, bei Lukas Wallraff. Ich hoffe, Sie wurden einigermaßen gut unterhalten. Das wird uns schon reichen. Dankeschön. Mahlzeit.